MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Ivo Makota. Gerade erst neu ins Jahr gestartet und schon geht's an den Unis mit der Prüfungsphase los. Da stressfrei durchzukommen, ist oft gar nicht so leicht. Meine Kollegin Lilly Kricker hat da mal einen echten Profi nach Tipps gefragt.
Ob in der Schule, an der Uni oder in der Fahrprüfung, da war jeder schon mal nervös. Das ist normal, aber Angst und Stress können auch zu einem Problem werden. Damit es nicht passiert, macht Renate Döbrich Prüfungscoachings an der TU Rosenheim. Sie weiß, wie man entspannt an Prüfungen rangeht.
Hier kann ich immer nur empfehlen, dass man sich, bevor man lernt, überhaupt mal hinsetzt und damit beschäftigt, was von den Inhalten, die ich bisher schon hatte, habe ich gut verstanden und wo verstehe ich einfach nur Bahnhof. Und entsprechend kann ich mir ja dann eine Struktur aufbauen, dass ich mit etwas anfange zu lernen, was ich eigentlich schon verstanden habe. Es ist wie im Sport das Warmlaufen.
Damit wäre der Anfang schon mal geschafft. Aber wer kennt's nicht? Nach 1 oder 2 Stunden blockiert der Kopf. Pausen sind da das beste Heilmittel. Und die sollten nicht auf den sozialen Medien verbracht werden.
Hier sind kreative Pausen das Effektivste. Kreativ heißt für mich, ich mache was ganz anderes. Ob das jetzt zum Beispiel ist, dass ich sage, okay, was habe ich heute noch alles zu tun? Ich habe ja nicht nur zu lernen. Oder ich sage, ich müsste dringend meine Küche sauber machen. Oder ich gehe mal eine halbe Stunde wirklich joggen.
Denn bei Prüfungen geht's nicht nur ums Lernen an sich. Auch das Leben ums Studium herum muss passen, meint Döbrich. Bei hartnäckigem Stress lohnt sich ein Blick auf andere Baustellen.
Ich denke immer, wenn man sich öffnet, mit wem auch immer man darüber spricht, was man noch alles für Probleme hat, dann kann man sich vielleicht auch wieder leichter auf das Eigentliche, was jetzt ansteht, konzentrieren. Solange das immer im Hintergrund so wabert, vielleicht noch nicht mal richtig bewusst ist, hat es eine Wirkung, ohne dass ich es weiß.
Viele gute Tipps. Mit denen hat der Stress dann hoffentlich keine Chance mehr. Lilly Kricker für das MKR.
Übernächste Woche schaut wieder die gesamte Modewelt nach Paris. Die Fashion Week steht auf dem Programm. Die Kleidung dort? Schön, exklusiv und auch teuer. Von Markenkleidung sind viele Münchner weit entfernt. Manche können sich überhaupt kaum etwas zu anziehen leisten. Damit sie trotzdem einmal die Chance auf ein modisches Shopping-Erlebnis haben, gibt's von der Caritas den Fashion Truck. Mein Kollege Corbinian Bauer ist mitgefahren.
Im eisigen Schneeregen in der Münchner Innenstadt stehe ich und warte auf meine Mitfahrgelegenheit. Ein paar Meter weiter steht ein Mann in roter Skijacke und wartet genauso wie ich. Ray Ingenzo ist die eine Hälfte der Besatzung des Fashion Trucks. Der biegt einen Moment später in die Straße ein, in der wir warten. Ein großer Lieferwagen. Auf der weißen Lackierung sind mit schwarzen Strichen Umrisse von Kleidungsstücken aufgemalt. Auf der Motorhaube und der Schiebetür prangt ein großes schwarzes Schild, auf dem ein weißer Kleiderbügel und der Schriftzug Fashion Truck München zu lesen ist. Ray und ich steigen ein.
Einfach rein.
Ja.
Okay.
Keine Scheu.
Habe ich nicht, keine Sorge.
Hinter dem Steuer sitzt der zweite Teil der Fashion Truck Besatzung.
Ja, also ich bin die Anna Kauka. Ich bin bei der Caritas als Projektleitung für das Fashion Truck Projekt.
Dann würde ich sagen, fahren wir los und alle weiteren Fragen stelle ich mir während der Fahrt.
Achso, wir müssen die Adresse noch eingeben.
Erstmal müssen wir raus aus der Innenstadt. In dieser Zeit kann sich Ray noch ein bisschen entspannen.
Im Gepäck haben wir Spendenbekleidung und die werden wir verteilen an den Bedürftigen. Das Fashion Truck ist eine Art mobile Kleiderkammer.
Wo fahren wir jetzt hin? Gestartet sind wir in der Münchner Innenstadt und jetzt fahren wir hier schon Richtung Isar. Was ist unser Ziel?
Wir fahren heute nach Taufkirchen zum Hachinger Tisch. Der Hachinger Tisch ist eine Lebensmittelausgabe der Caritas. Also wir fahren praktisch zu den Kollegen und machen heute eine Winterverteilung für warme Winterkleidung. Und dort können sich, also ähnlich wie die Tafel eigentlich, nur von der Caritas, dort holen sich Leute, die in finanzieller Notlage sind, Lebensmittel regelmäßig ab und heute bekommen die noch Klamotten dazu.
Jetzt sind wir nur noch 60 Meter vom Ziel entfernt, sagt das Navi, also quasi schon angekommen. Wir sind jetzt mitten in Taufkirchen im Süden von München. Da stehen viele Hochhäuser. Und jetzt biegen wir hier auf einen kleinen Parkplatz ein.
Jetzt ist ein bisschen Rangieren gefragt, denn der Transporter muss innerhalb des ummauerten Parkplatzes wenden, damit die Schiebetür Richtung Essensausgabestelle zeigt, die sich etwa 10 Meter entfernt in einem Flachbau befindet.
Ist die Bank da weg? Ich sehe es gerade.
Die ist weg, ja. Ah nee, Moment, nein. So, stopp.
Meinst du, das reicht?
Das reicht.
Dann hat der Fashion Truck seinen heutigen Bestimmungsort erreicht.
Wie viele Leute werden heute erwartet?
Es werden etwa 70 Leute erwartet, die für etwas mehr als 200 Personen Lebensmittel holen.
Während die Tischmitarbeiter die letzten Lebensmittel in die Essensausgabe hineintragen, fängt Ray an, den Fashion Truck auszuladen. Zur geöffneten Hintertür führt jetzt eine Rampe hinauf. Die seitliche Schiebetür gibt den Blick auf diverse Kleiderstangen und viel Stoff frei.
So, wir sortieren dann erstmal Männer, Frauen. Also hier sollen heute Frauen kommen.
Also ihr habt jetzt ausgewählt. Genau. Das ist jetzt quasi kein Haufen Zeug, sondern das ist ja alles schon sortiert.
Genau, und haben ja vorgestern und gestern angefangen. Und jetzt ist das so, bevor die Leute kommen, machen wir den Laden, den Truck sehr schön. Dass es halt wie eine Boutique ausschaut.
Und dass man auf Anhieb was findet quasi.
Dass man erstens auf Anhieb was findet und dass auch so eine gewisse Wertschätzung ausgestrahlt wird von uns.
Ein Teil der Vase bleibt im Truck, durch den man später wie durch ein Geschäft durchgehen können soll. Links und rechts gibt es lange Kleiderstangen. Farbige LEDs sorgen dafür, dass der Truck sich in eine schön beleuchtete Boutique verwandelt. Während Ray dem Fashion Truck den letzten Schliff verleiht, kommen langsam die ersten Klienten des Hachinger Tisches auf den Parkplatz. Zuerst geht's rein zu den Lebensmitteln, dann kommt die erste Kundschaft zu Anna heraus.
Wir haben ja Nummern von 1 bis, keine Ahnung, 120 oder so. Und die rotieren durch. Einmal darf die 1 als erstes rein, heute geht's mit der 70 los, dass jeder mal am Anfang steht. Aber bei uns ist es jetzt egal. Also wenn die dann dazwischen Zeit haben, sollen die einfach kommen. Und wir können dann abhaken, dass sie da waren. Heute werden wir 5 Teile pro Person machen.
Jetzt geht's los, Ray, die ersten Leute sind schon da. Hast du noch alles rechtzeitig ausladen können?
Ja, haben wir noch rechtzeitig ausgeladen, auch inklusive die Schuhe. Also wir haben einfach nur das, was wir haben.
Dort helfen, wo es nötig ist. Genau das will der Caritas Fashion Truck. Ray packt einer älteren Dame die Stücke, die sie sich ausgesucht hat, in eine Tüte. Danach bleibt sie noch eine Weile neben dem Truck stehen und beobachtet zufrieden das Treiben.
Ich finde es sehr gut und natürlich, dass es für uns, wir kriegen Grundsicherung und Sozialhilfe, dass wir uns sowas umsonst nehmen können. Ich finde es sehr toll.
Wie wichtig Angebote wie der Fashion Truck sind, das erleben Anna und Ray immer wieder an solchen Reaktionen von Klienten. Insgesamt rund 3 Stunden sind sie heute in Taufkirchen gewesen. Zwischen 70 und 100 Personen waren da. Viele haben ein Einkaufserlebnis bekommen, das sie sich sonst nicht leisten könnten.
Im Krankenhaus ist man meist nicht freiwillig und auch nicht besonders gern, außer man ist Ärztin oder Arzt. Für Patienten ist ein Klinikaufenthalt meist eine eher nicht so schöne Situation. Da ist es gut, dass es neben dem medizinischen und pflegenden Personal auch Seelsorger gibt. In München sind das teilweise Ehrenamtliche. Sie versuchen in ihrer Freizeit für Patienten und ihre Angehörigen da zu sein.
Sieglinde Langeneggers Dienst beginnt mit einer kleinen roten Kerze. Behutsam stellt sie das Opferlicht auf den Kerzenständer in der Krankenhauskapelle im Klinikum rechts der Isar.
Und da setze ich mich an den Tisch, bete zur Mutter Gottes, gehe in mich und bitte für gute Gespräche und für Geduld und gute Antworten und dass ich auf die Patienten gut eingehen kann.
Einmal die Woche kommt die 62-Jährige in das Uniklinikum, ehrenamtlich. Seit 3 Jahren arbeitet sie in der ökumenischen Krankenhausseelsorge mit.
Jeder von uns Ehrenamtlichen hat eine Station zugewiesen bekommen. Ich gehe auf die Chirurgie und ich gehe von Zimmer zu Zimmer und biete ein Gespräch an oder biete das Zuhören an.
Ein Aufenthalt im Krankenhaus ist immer eine belastende Situation für die Behandelten, aber auch für ihre Angehörigen. Meistens sind es Krebspatienten, mit denen Langenegger spricht. Was sie in einem Zimmer erwartet, weiß die ehrenamtliche Seelsorgerin aber nie.
Die meisten Patienten sind eigentlich ganz dankbar, dass man da ist und manchmal nur ganz kurz spricht mit ihnen oder zuhört. Und gerade vorhin hatte ich einen Patienten, der hat mir von seinem Leben erzählt, als Fernfahrer und noch viele andere Dinge. Es ist nicht vorhersehbar, was einem in einem Zimmer erwartet und wie die Patienten auf einen reagieren.
Claudia Zierer koordiniert den Dienst von Sieglinde Langenegger. Sie ist Pastoralreferentin im Rechts der Isar. Neben ihr arbeiten noch vier weitere hauptberufliche Seelsorger im katholischen Team. Dazu zwei evangelische. Die rund 10 ehrenamtlichen Klinikseelsorger sind für die Hauptamtlichen eine große Unterstützung, betont Zierer.
Wir würden es gar nicht schaffen. Und ich finde auch, es bringt andere Perspektiven mit sich, weil die ehrenamtlichen Seelsorger und Seelsorgerinnen aus ganz anderen Arbeitsbereichen kommen und aus ihren Arbeitswelten, aus ihren Lebenskontexten Blickwinkel mitbringen. Das macht es nochmal viel bunter und vielfältiger.
Viele Patienten würden dadurch offener für seelsorgliche Betreuung, sagt Zierer. Dass da jemand kommt, der seine Freizeit damit verbringen möchte, einem zuzuhören, erzeugt großen Respekt, auch bei kirchenferneren Patienten. Ehrenamtliche Klinikseelsorger haben in vielen Münchner Krankenhäusern deshalb eine lange Tradition. Die gemeinsame ökumenische Ausbildung kann grundsätzlich jeder absolvieren, der Mitglied einer Kirche ist. Rentner genauso wie Studenten. Ein Ehrenamt, kompatibel auch mit Berufstätigkeit oder Familie, sagt Zierer. Aktuell absolvieren 14 neue die Ausbildung.
Die Ausbildung dauert gut 6 Monate und hat 2 Teile. Am Anfang des Kurses sind Theorieeinheiten zum Thema Kommunikationstheorien, zum Thema Spiritualität. Oder man probiert auch aus, wie gehe ich in Kontakt, wie stelle ich mich vor, wie trete ich an ein Bett heran. Also so Themen von Distanz und Nähe.
Sicherheit entwickeln in Situationen, die andere Besucher am Krankenbett eher verunsichern. Die richtigen Worte finden oder schweigen und zuhören. Im zweiten Teil der Ausbildung werden die Ehrenamtlichen dann von einem Mentor in die praktische Arbeit im Krankenhaus eingeführt. Parallel gibt es kontinuierlich Supervision. Am Schluss müssen sich beide Seiten sicher sein, dass ein Ehrenamtlicher der selbstständigen Arbeit im Krankenhaus gewachsen ist. Dann aber arbeitet das Team auf Augenhöhe, auch wenn es natürlich Unterschiede zwischen Ehren- und Hauptamtlichen gibt, erklärt Zierer.
Ein Unterschied zum Beispiel ist, dass keiner der Ehrenamtlichen in der Rufbereitschaft ist. Also wir haben 24/7 Rufbereitschaft, da ist kein Ehrenamtlicher drin und auch, dass Ehrenamtliche nicht auf Intensivstation gehen und auch nicht auf der Palliativstation arbeiten. Und neben der Seelsorge haben wir noch Aufgaben im Bereich der Ethik, in der Vernetzung zur Klinikdirektion, oder multiprofessionelle Aufgaben im Haus, dass wir bei Projekten dabei sind. Da sind nur Hauptamtliche dabei.
Die Ehrenamtlichen arbeiten hingegen nur einmal die Woche auf ihrer Station. Sieglinde Langenegger kommt meist nachmittags gegen 3. Nach Mittagessen und einer kurzen Pause haben die Patienten Lust auf das Gespräch mit ihr. Wie lange es dauert, weiß Langenegger aber nicht.
Es gibt Tage, da bin ich in einer halben, dreiviertel Stunde durch alle Zimmer durch, weil einfach kein Gesprächsbedarf ist. Und manchmal ist man einfach 2 Stunden auf der Station, weil sehr viele Patienten mit einem reden wollen. Und das ist das Spannende auch, dass ich das nicht vorhersehen kann. Und ich habe aber die Zeit auch, dass ich das mache, solange es eben dauert.
Und genau das brauchen die Patienten. Corbinia Bauer für das MKR.
Bei der Messfeier stehen vor dem Priester Brot und Wein auf dem Altar. Aber warum eigentlich Wein? Wasser wird's doch auch tun. Das klären wir jetzt mal in Stichwort Kirche.
Stichwort Kirche.
Heute der Messwein, erklärt von Diakon Silvester Resch.
Ja, über Messwein, da gibt's ja viele Witze und Geschichten. Immer wieder kann man Männer treffen, die früher mal Ministranten gewesen sind und die dann ganz stolz erzählen, dass sie heimlich fürchterlich viel Messwein getrunken haben und dass der Pfarrer sich gewundert hat, wo der ganze Wein hingekommen ist. Ob solche Geschichten stimmen, weiß ich nicht, aber sie zeigen, dass der Messwein zumindest einiges Interesse hervorruft. Nach dem katholischen Glauben wird ja bei der Wandlung während der Messe aus dem Wein das Blut Christi. Gültig ist so eine Wandlung aber nur, wenn auch wirklich echter Wein verwendet wird. Da gibt es ziemlich strenge Anforderungen und Vorschriften. Bis ins Mittelalter hinein ist hauptsächlich Rotwein verwendet worden, Heute kommt eigentlich fast nur noch Weißwein zum Einsatz. Das ist eher eine praktische Frage, weil Weißweinflecken leichter zu entfernen sind als Rotwein. Interessant ist, dass diejenigen Weinhändler, die an die Kirche den Wein für die Messe liefern, sogar einen schriftlichen Eid ablegen müssen, indem sie bestätigen, dass der Messwein auch wirklich naturrein ist und dass ihm kein Zucker oder irgendwelche anderen Zusatzstoffe beigegeben worden sind. Jeder Pfarrer kann aber selber entscheiden, welche Art von Wein er verwenden möchte. Die Weine von diesen Firmen werden auch tatsächlich alle 5 Jahre von einer bischöflichen Kommission überprüft. In der evangelischen Kirche sind die Regelungen nicht so streng wie bei den Katholiken. Da darf man bei der Abendmahlsfeier notfalls auch Traubensaft hernehmen, zum Beispiel wenn Kinder dabei sind oder auch Erwachsene, die mit dem Alkohol Schwierigkeiten haben.
Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.